Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Lost in Lothringen, so in etwa fühlt sich der 14-jährige Antonie in Nicolas Mathieus Roman wie später ihre Kinder. Im Vorjahr wurde der französische Schriftsteller damit mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet und heute ist er mit seinem Roman bei uns zu Gast. Ein Teenagerleben in der französischen Provinz der 90er Jahre beschreibt Nicolas Mathieu in seinem Roman Wie später ihre Kinder, für den er 2018 mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet wurde. Der Roman spielt in Lothringen, einer Region, in der die Stahlindustrie mal Wohlstand gebracht hatte, die aber inzwischen, wie das Ruhrgebiet oder Teile Ostdeutschlands, am Boden liegt und in der die extreme Rechte hohe Zustimmungsraten hat. Der junge Antonie träumt davon, rauszukommen aus dem spießigen Einfamilienhausmilieu seiner Eltern, die sich am liebsten bei abendlichen Grillbesäufnissen mit den Nachbarn amüsieren. Am Sonntag war Nicolas Mathieu zu Gast beim Internationalen Literaturfestival Berlin und bei dieser Gelegenheit hat er auch uns besucht. Herzlich willkommen, Nicolas Mathieu.
Bonjour, merci, Monsieur. Bonjour.
Ihr Buch taucht ja mehrfach tief ein in ein Sommerloch der 90er Jahre, also zu jener Zeit, wenn die Leute mit Geld in Urlaub fahren und die Abgehängten zu Hause bleiben müssen, wie der 14-jährige Antonie, dem seine eigenen Leute, die Eltern und deren Bekannte ziemlich klein vorkommen. Sie haben bescheidene Jobs, heißt es, und mickrige Gehälter. Sogar ihr Unglück war erbärmlich, heißt es an einer Stelle. Die Männer redeten wenig und starben früh, die Frauen färbten sich die Haare und verloren nach und nach ihren Optimismus. Pessimismus, schreiben Sie. Da klingt aber auch noch Sympathie mit Nicolas Mathieu. Wie denken Sie an diese Zeit, an die Menschen und das Umfeld, in dem Sie groß geworden sind?
La jeunesse d'Antony n'est pas exactement la mienne quand même. J'ai eu une jeunesse plus favorisée que la sienne.
Die Jugend von Antony und meine eigene sind nicht ganz das Gleiche. Ich bin in einem etwas begünstigteren Milieu aufgewachsen, in Einfamilienhäusern. Ich wurde als Einzelkind von meinen Eltern sehr verwöhnt. Aber die Schicksale und die Körper, die Menschen, die ich beschreibe, habe ich doch ein wenig kennengelernt und ich wollte ihnen gerecht werden mit meinem Buch.
Et en même temps, quand j'écris, c'est pour leur rendre justice quelque part.
Aber man spürt auch eine gewisse Liebe zu der Landschaft, zu Lothringen in dem Buch. Sie leben ja heute in Nancy. Was haben Sie für ein Verhältnis zu Ihrer Heimat, zu Lothringen?
Je nourris un rapport ambigu avec cette région.
Ich habe eine sehr zwiespältige Beziehung zu dieser Region. Ich habe sie als Jugendlicher als zu klein gefunden. Ich fand, man trifft immer jemanden, den man schon kennt. Ich habe immer diese Enge gespürt. Und das ist auch das, diese Zwiespältigkeit ist auch das, was im Roman an letzter Stelle steht. Aber ich kann nichts machen. Ich habe diese Region überall hin mitgenommen. Sie hat mich immer begleitet. Sie ist in meinem Körper, sie ist unter meiner Haut. Und wenn ich wieder dorthin gehe, diese Farben sehe, diese Gerüche rieche, dann merke ich, dass das eben doch meine Heimat ist.
Les odeurs, les couleurs, les gens, je peux rien y faire, c'est chez moi.
Und die Musik spielt auch eine Rolle dieser Zeit. Haben Sie denn diesen Soundtrack, der da in dem Buch so mitschwingt? Das reicht ja von Nirvana, Smells Like Teen Spirit bis zu Gloria Gaynor. Haben Sie das gehört während des Schreibens? Ist das auch der Soundtrack des Schriftstellers?
Non, pas vraiment. J'écrirai plus volontiers avec des boules-quies que des écouteurs. Personnellement.
Nein, also ich selbst habe die Musik nicht gehört. Ich schreibe übrigens lieber mit Oropax als mit Kopfhörern. Aber es ist eben der Soundtrack des Buches. Das sind auch die Kapiteltitel, die immer auch zeigen, was passiert. Smells Like Teen Spirit zeigt, dass es eben um die Jugend geht. You Could Be Mine heißt ja, es geht um eine Liebesgeschichte und wichtig ist eben der Konjunktiv. Es ist nicht der Indikativ, du könntest meine sein. Es geht darum, Reminiszenzen, Erinnerungen zu wecken, bei denen, die auch diese Musik gehört haben, Gefühle wieder hervorzurufen und dafür spielt eben die Musik eine wichtige Rolle.
Une mémoire sensorielle de l'époque. Et les gens qui l'ont vécu, ça suscite des émotions et ça fait revivre le paysage émotionnel de l'époque. C'est un travail de reconstitution aussi.
Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie ursprünglich mal Kinokritiker werden wollten und Sie arbeiten auch, finde ich, in dem Buch oft wie ein Kameramann, der sich an das Innenleben der Figuren so heranzoomt, in deren Abgründe reinschaut, in ihre Verlorenheit. Sind Sie das auch ein bisschen wie ein Film angegangen? Hatten Sie einen inneren Film am Laufen?
Je peux pas dire que j'ai abordé le roman comme un film. Mais que ce roman, il est nourri de toutes les choses qui, moi, m'habitent forcément.
Ich kann nicht sagen, dass ich es angegangen bin wie ein Film, aber natürlich steckt da drin alles, was mich interessiert und was mich ausmacht. Und das sind eben auch die Sozialwissenschaften, das ist der Film, das ist die Dramaturgie. Und man kann schon sagen, dass die Erzählweise vielleicht die Erzählweise einer Fernsehserie ist. Es gibt vier Jahreszeiten, es gibt lange Erzählbögen. Und ich gehe aus eben von Personen und von Situationen und daraus ergeben sich dann Bemerkungen und so weiter.
Puis après dans le cours de l'écriture, il y a d'autres choses qui viennent, des réflexions et puis quand même la question la plus importante, la question du style.
Und hat sich schon jemand bei Ihnen gemeldet, der das Buch verfilmen will?
Oui, il y a eu beaucoup de demandes.
Ja, es gab sehr früh schon Anfragen und tatsächlich gibt es eine Produktionsfirma, die die Rechte gekauft hat. Mehr darf ich darüber zurzeit noch nicht sagen.
On va en dire beaucoup plus pour l'instant.
Aber schauen wir uns nochmal die Menschen in Ihrem Roman an. Das sind ja Leute, die auch, Sie zeigen das sehr gut, starke Demütigungen erfahren oder auch von Enttäuschungen geprägt sind. Und diese Demütigungen, die schreiben sich richtig ein und lösen Kettenreaktionen aus, wie zum Beispiel bei Antonis Vater, dessen Motorrad wird gestohlen und geht in Flammen auf und das zerstört die ganze Familie. Ist das etwas mit diesen Demütigungen der Menschen, was völlig unterschätzt wird, wenn man die gesellschaftliche Situation in Frankreich anschaut?
Une chose est sûre, c'est que une situation de politique.
Es ist sicher, dass eine politische Situation sich nicht nur auf Rationales zurückführen lässt, sondern dass da auch ganz viel Leidenschaften drin steckt, dass das alles sehr viel mit Erniedrigung, mit Bitterkeit, mit Depression, mit Zurückweisung zu tun hat. Und natürlich, wenn man aus einer Region kommt, deren Wohlstand hinter ihr liegt und deren Horizont im Grunde versperrt ist, dann löst das Gefühle aus. Und ich gehe das nicht wissenschaftlich an, aber ich gehe das wirklich in der Haut meiner Protagonisten an. Ich bin mir nicht sicher, ob das etwas ist, was grundsätzlich vernachlässigt wird, aber vielleicht wird es doch nicht genug berücksichtigt von denen, die Politik in großem Maßstab betreiben.
Aber ist denn dieses Milieu, das Sie beschreiben, die gewalttätigen Väter, die frustrierten Mütter, ist das der Nährboden für den Rechtsradikalismus? Denn gerade in Ostfrankreich ist die Anhängerschaft von Marine Le Pen ja sehr hoch.
Also die Personen in meinem Roman sind eben der gewalttätige Vater und die frustrierte Mutter, aber das stellt doch nicht die ganze Bevölkerung dieser Region dar. Es ist ein Frankreich, das eben nicht das Frankreich der Metropolen ist, nicht das der Globalisierungsgewinner, aber auch nicht das der schwierigen Banlieues. Dort herrscht schon ein Gefühl von Verlassensein, von Frustration vor und vor allem von Unsicherheit. Unsicherheit auf der Ebene der Politik, der Wirtschaft, der Polizei und der Identität. Und das ist natürlich Nährboden für radikale Stimmen, für radikale politische Ausrichtungen. Und es kommt dazu, dass die sozialdemokratische Linke sich abgewandt hat von dieser Region, von diesem Milieu und das natürlich die Möglichkeiten geöffnet hat. Das alles hat meiner Meinung nach sehr viel mit Globalisierung zu tun. Man kann eben sehr gut gerüstet sein oder sehr ausgeliefert dieser Globalisierung. Und davon hängt eben auch sehr stark dann die politische Entscheidung ab.
Et puis, ces choix politiques varient forcément énormément.
Sie haben Ihren Roman ja schon geschrieben, bevor die Gelbwestenbewegung überhaupt entstanden war. Hat Sie das nicht selbst überrascht, wie gut Sie die Ursachen dafür erfasst haben?
J'ai pas d'orgueil prophétique. Je me dis pas que j'avais prévu les causes.
Ich habe keinen prophetischen Stolz. Ich bin in dieser Welt aufgewachsen und ich habe diese Wut erlebt, die die Menschen dort befeuert, ihre Enttäuschung, ihre Wut gegen die Eliten, gegen die Politiker. Und das nimmt jetzt eine politische Form an. Darüber war ich erstaunt, wie alle anderen auch.
Politik, ça je l'ai vu. Après les la manière dont à un moment ça se métabolise, ça prend forme politiquement, j'ai été surpris comme tout le monde.
Es gibt ja noch andere prominente Autoren aus Frankreich, die auch hier in Deutschland viel gelesen wurden und viel diskutiert. Édouard Louis, zum Beispiel Didier Eribon. Teilen Sie deren radikalen Gesellschaftsanalysen und deren Sicht auf die französische Gesellschaft?
Et Annie Ernaux, aussi, qui appartient un peu à cette. Enfin, je sais qu'en Allemagne, ils me sont souvent associés et je dois beaucoup à la lecture d'Annie Ernaux. Donc
ich möchte noch Annie Ernaux hinzufügen, denn gerade hier in Deutschland wird sie oft in einem Atemzug genannt und ich habe ihrer Lektüre sehr viel zu verdanken. Und um auf Ihre Frage zu antworten, ja, ich teile mehr oder weniger deren Gesellschaftsanalyse, die Analyse einer Gesellschaft, die sehr ungerecht ist, die sehr aristokratisch ist und die ständig sich mit einem Diskurs umgibt, in dem über Gleichheit, über Brüderlichkeit, über Verdienst gesprochen wird. Und das legt so einen Schleier über die Brutalität der Gesellschaft. Und ich denke, wir als Schriftsteller haben die Aufgabe, hier zu entmystifizieren. Der Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty hat gerade ein Buch herausgebracht, in dem er sagt, dass die ganzen Unterschiede und Ungerechtigkeiten nichts Natürliches haben und dass sie immer nur gerechtfertigt werden, um eben die bestehende Ordnung zu erhalten. Und ich glaube, dass wir da wirklich die Aufgabe haben, das zu entmystifizieren.
Romancier, Ökonomist, Soziologe, ich denke, wir haben dieses Arbeit zu machen, Demystifikation.
Sie haben ja für diesen sehr bewegenden und sehr tollen Roman den Prix Goncourt bekommen. Hat das für Sie etwas verändert? Was hat dieser angesehene Preis für Ihre Arbeit und in Ihrem Leben angerichtet?
Ça a tout changé. Déjà, ça a produit une immense accélération dans mon agenda.
Das hat alles verändert. Also zunächst einmal hat sich mein Terminkalender enorm gefüllt. Ich werde ständig aufgefordert, angerufen, angefragt. Ich reise sehr viel. Es ändert auch etwas an der materiellen Situation. Das Verhältnis zu meinem Banker, zu meiner Bank hat sich ganz entscheidend verbessert. Besonders hat sich aber geändert, dass meine Worte plötzlich ganz anders legitimiert erscheinen. Ich werde ganz anders gehört. Wenn ich früher das Gleiche gesagt hätte, wäre ich nicht so rezipiert worden. Also es ist wirklich die Rezeption, der Widerhall, der sich verändert hat.
Aber ich hoffe, Sie haben noch genug Zeit zum Arbeiten und schreiben schon wieder an einem neuen Roman.
Das ist ein wenig der Fluch des Goncourt-Preises. In dem Moment, wo Sie ihn erhalten, können Sie gar nicht mehr schreiben. Ich habe es geschafft, mir den Sommer freizuhalten und da eben nicht in Buchhandlungen zu gehen, Lesungen zu machen und so weiter und konnte mich also so wieder an die Arbeit machen. Das war eine sehr große Erleichterung. Es gibt wirklich Schriftsteller, deren Laufbahn zerbrochen wurde durch den Prix Goncourt und das wollte ich vermeiden. Seit ich ganz klein bin, schreibe ich und das gibt eben meinem Leben Sinn und Wert und darauf würde ich nicht verzichten wollen und deswegen ist es mir sehr wichtig, da weiterzumachen.
Devait me stériliser, le jeu n'en vaudrait pas la chandelle.
Nicolas Mathieu, was haben Sie denn für Reaktionen hier in Deutschland bei Ihrer Lesung vom Publikum so erlebt? Wie reagieren die Leute auf Ihren Roman?
Ça m'est difficile de dire très précisément.
Es fällt mir ein bisschen schwer zu sagen. Es ist auf jeden Fall so, dass der Roman den Deutschen Antworten gibt auf Fragen, die sie sich zur politischen Krise in Frankreich stellen. Also es ist wirklich diese politische und soziologische Seite des Romans, die interessiert. Aber ich stelle doch auch einen Faible für den Fußball fest, denn nirgendwo anders hat man mir so viele Fragen zum Fußball gestellt, der Thema am Ende des Romans ist.
Termine avec la Coupe du Monde et nulle part ailleurs on m'a posé autant de questions sur le football.
Nicolas Mathieu, vielen Dank, dass Sie hier waren. Merci beaucoup, Monsieur.
Merci beaucoup.
Vielen Dank auch an unsere Übersetzerin, an Françoise Weber. Und der Roman von Nicolas Mathieu ist unter dem Titel »Wie später ihre Kinder« bei Hansa Berlin erschienen, aus dem Französischen übersetzt haben Lena Müller und André Hansen. Und das Buch kostet 24 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin Viktoria Bjarnhoff und studiere jetzt für ein halbes Jahr in München. Ein Buch, das ich fast immer bei mir habe, das ist Das Café am Rande der Welt von John Strzelecki. Das ist eine Geschichte von einem Mann, der sich verfahren hat. Er gerät dann zu diesem Café. An diesem Café wird ihm einfach Fragen gestellt, zum Beispiel, wieso bist du hier? Im Prinzip meinen die, wieso du hier auf dieser Welt bist, wieso bist du eigentlich hier und was machst du eigentlich mit deinem Leben? Das ist super interessant, eben sich selber die Frage mal zu stellen. Generell interessiere ich mich sehr für, was sich verändern kann, was Gutes in der Welt tun.
In München liest Viktoria Bjarnhoff Das Café am Rande der Welt, eine Erzählung über den Sinn des Lebens von John Strzelecki, erschienen bei DTV. Das Buch kostet 8,95 Euro. Amerikas erster Präsident George Washington soll pro Tag etwa 5 Briefe erhalten haben, die er persönlich gelesen und auch beantwortet hat. Heute erscheint einem das recht überschaubar, denn Barack Obama, der 44. Präsident der Vereinigten Staaten war, bekam am Tag mehr Zuschriften als George Washington in einem Jahr. Was Obama den Bürgern seines Landes geantwortet hat, das kann man jetzt in einem Buch erfahren. Briefe an Obama heißt es, zusammengestellt von der amerikanischen Journalistin Jean-Marie Leskers. Und dieses Buch ist jetzt auch als Hörbuch erschienen und Elmar Kregeler hat es sich angehört.
Sehr geehrter Herr Präsident Obama, ich habe einen Bericht gesehen, demzufolge Sie jeden Tag 10 zufällig ausgewählte Briefe lesen und diese dann auch beantworten. Ich hoffe, meiner gehört dazu, denn ich brauche dringend eine Antwort von Ihnen.
Zufällig ausgewählt waren die Briefe nicht, die Barack Obama, der 44. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, beantworten ließ oder sogar persönlich beantwortete. Vielmehr wurden sie generalstabsmäßig ausgewählt von einem Stab an Mitarbeitern unter der Leitung von Fiona Reeves, ihres Zeichens Director of Presidential Correspondence.
Um sie herum unzählige Briefe. Sie lagen wie Zierdeckchen ausgebreitet auf dem Sofa, auf dem Boden, auf ihrem Schoß. Es kommt einem vor, als würden in einer Menschenmenge alle durcheinander reden, und zwar jeder über ein anderes Thema, sagte sie.
Fiona Reeves war die Frau, die aus den rund 200 vorsortierten Briefen und unzählbaren E-Mails am Tag die auswählte, die tatsächlich auf dem Tisch des Präsidenten landeten.
Eigentlich dienten die Abläufe in der Korrespondenzabteilung nur dazu, dem Präsidenten täglich 10 Briefe pro Tag vorlegen zu können. Tatsächlich aber entwickelte es sich zu etwas Größerem. Die Briefe gaben Anstoß zu politischen Vorschlägen und Reden.
Die Briefe und Innenansichten, die Jean-Marie Leskes für ihr Buch gesammelt hat, geben einen besonderen Einblick in die Gefühle und Befindlichkeiten dieser Nation. Tief hinein in ihre entlegensten Winkel und Ecken. Doch nicht nur das. Die Journalistin traf ebenfalls die Menschen hinter den Briefen und sprach mit ihnen über die Gründe, dem Präsidenten zu schreiben.
Sehr geehrter Herr Präsident Obama, ich mochte George W. Bush nicht, aber zumindest fühlte ich mich während seiner Amtszeit sicher. Seit Sie Präsident sind, kann ich das nicht mehr behaupten. Ich sorge mich um die Sicherheit meines Kindes, das in Afghanistan im Einsatz ist. Und ich sorge mich um meine eigene Sicherheit und die meiner Familie hier in den Vereinigten Staaten. Ihre Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen, setzt uns der Gefahr von terroristischen Anschlägen aus.
Fan- und Hasspost. Jeden Tag las Barack Obama persönlich 10 dieser unzählbaren Schreiben. Und es scheint, als habe er es stets verstanden, in seinen Antworten den richtigen Ton zu treffen.
Liebe Lynette, ich bin dankbar für den Dienst, den Ihr Kind für unser Land leistet. Es mag sein, dass Sie nicht mit all meinen politischen Entscheidungen einverstanden sind. Das ist etwas, woran man sich als Präsident schnell gewöhnt. Aber seien Sie versichert, dass ich jeden Morgen beim Aufwachen und jeden Abend beim Einschlafen an unsere Soldaten denke und an die Verantwortung, die ich Ihnen gegenüber trage. Mit freundlichen Grüßen, Barack Obama.
In den rund 10 Stunden, die das Hörbuch dauert, geben die Schauspielerin Julia Cortes und Juliane Köhler und ihre Kollegen Christian Baumann und Frank Petzold den Briefen Stimmen, lesen abwechselnd, immer ein Brief plus Antwort. Eindrücklich tun sie das. Immer tiefer gerät man in den Sog der Briefe hinein, lernt das Land, aber auch das Amt des Präsidenten kennen. Und auch wenn die literarische Vorlage durch Fotos, handschriftliche Notizen Obamas und Antwortschreiben inklusive Briefkopf des Weißen Hauses vielleicht noch beeindruckender ist, am Ende nutzt das Hörbuch seine Möglichkeiten und es kommt in einem Ausschnitt seiner Antrittsrede von 2009 der Mann persönlich zu Wort, durch dessen Empathie und Aufgeschlossenheit ein Archiv von teils berührender Korrespondenz entstand, aus der Briefe an Obama das Porträt einer Nation schöpft.
Today I say to you that the challenges we face are real. They are serious and they are many. They will not be met easily or in a short span of time. But know this, America, they will be met.
Barack Obama und die Briefe, die die Bürger der USA an ihn geschrieben haben, sind als Hörbuch beim Münchner Hörverlag erschienen. 8 CDs kosten 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Bobby hieß der erste Gorilla, der in einem europäischen Zoo vom süßen Babyaffen zum respekteinflößenden Riesenaffen heranwuchs. Ende der 20er Jahre kam er nach Berlin und noch heute sitzt er im Berliner Naturkundemuseum und beeindruckt die Besucher. Ihm hat Christian Welzbacher jetzt ein Buch gewidmet, besser ein Requiem, und Frank Kaspar hat es gelesen. Wie erzählt der Christian Welzbacher denn von Bobby? Wie packt er die Geschichte dieses Gorillas an?
Ja, er zeigt, dass dieser Gorilla nicht nur, was damals wirklich was Besonderes war, vom Jungtier zum Erwachsenentier heranwächst, sondern auch in Berlin zu so einer Art Medienstar, zu einem Besuchermagnet, zu einer prominenten Persönlichkeit heranwächst. Und das zeigt Welzbacher, indem er ganz viele zeitgenössische Stimmen in seinem Buch zu Wort kommen lässt. Das sind Tierhändler, das ist der damalige Direktor des Berliner Zoos, das ist an prominenter Stelle Paul Eiper, ein Journalist und Tierschriftsteller, der damals sehr populär war. Sein Buch Tiere sehen dich an ist ja mit dem Titel eigentlich zu so einem geflügelten Wort auch bis heute geworden. Und aus diesem Buch und Feuilletons und weiteren Büchern von Eiper lesen wir sehr viel über die Biografie, kann man eigentlich sagen, von Bobby. Also Eiper ist tatsächlich so eine Art Leibbiograf damals schon von diesem Affen geworden. Christian Welzbacher spannt dann aber auch ein ziemlich weites Panorama, indem er quasi die Biografie um ihre Vorgeschichte erweitert, um verständlich zu machen, warum dieser Affe damals eigentlich so einen Rummel ausgelöst hat. Und er zitiert also auch Berichte aus der Kolonialzeit, Berichte aus der Mitte des 19. Jahrhunderts von Afrika-Reisenden und also Forschungsreisenden, die zum ersten Mal dort Gorillas in freier Natur zu Gesicht bekommen haben. Und damals, das wird irgendwie sehr schön deutlich so in diesen atmosphärischen, zeitgenössischen Texten, war die Vorstellung, die man in Europa vom Gorilla hatte, halt noch eine von diesem wilden Urwaldwesen, das Frauen und Mädchen raubt, das sich tollkühnen Jägern entgegenstellt und so weiter und so fort. Also da gibt es eine Menge sozusagen, was dann auch über den Zooaffen in Berlin hinausgeht und von unserer lange in die Geschichte zurückreichenden Faszination für Affen erzählt.
Also ist eigentlich diese Geschichte von Bobby auch eine Geschichte über unseren Umgang mit dem Exotischen und über den Kolonialismus, oder?
Ja, also dieser kulturgeschichtliche Hof um den Affen herum, eigentlich den Welzbacher da aufblättert, dazu gehört die Kolonialzeit, dieser frühe Tierhandel, verbunden natürlich auch mit einem sehr sowohl sprachlich, wie man das hier nochmal vergegenwärtigt, wie auch inhaltlich abwertenden Blick auf schwarze Menschen, auf die Einheimischen, deren Mythen und Märchen zwar auch sich um die Affen ranken, aber die selbst dann zum Teil, wie es in diesen zeitgenössischen Quellen dann hieß, fast so wild wie die Tiere, also uns da entgegentreten. Und dann natürlich, man muss sich vorstellen, dass zu der Zeit, wo Bobby in den Berliner Zoo kam und wo King Kong 1933 ins Kino kam, die Evolutionstheorie von Darwin noch keine 100 Jahre alt ist. Also auch dieser Schockmoment, eigentlich nochmal ganz neu darüber nachdenken zu müssen, wer sind wir eigentlich im Verhältnis zu den Tieren, im Verhältnis gerade zu den Affen. Die Abstammung vom Affen war ja so eine erschreckend wahrgenommene Wissenschaftsidee. Also all das vermischt sich hier bis hin auch zur Umdeutung der darwinistischen Theorie während des Nationalsozialismus, diese Ideen von Rassenhygiene, die auf den Menschen übertragen wurden. Auch das kommt einem hier alles sozusagen nochmal in diesem Umfeld des Affen Bobby entgegen. Aufgehängt aber eben immer quasi an diesem einzelnen Tier, an dem Individuum. Das ist das Besondere vielleicht an dem Buch, dass ja auch ein Requiem genannt wird. Ja.
Was hat denn das zur Folge? Sie haben ja gesagt, er verwendet eigentlich nur Originaltexte. Gibt es denn gar keinen eigenen Text von Welzbacher? Was bewirkt das?
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen irritierend. Also es ist so, dass der Verlag schreibt auch ein Buch ohne Autor. Dieses ganze Material, diese Sammlung, diese eindrucksvolle, auch interessante, brückenschlagende Sammlung von Quellen spricht gewissermaßen für sich selbst. Da kann man fast so ein bisschen den Eindruck haben, dass der Autor diesen Begriff Requiem so verstanden hat, dass er die Quellen also fast wie Heiligtümer behandelt, dass er es auf so eine Art publizistisches Pfingstwunder anlegt. Ja, also lass die Quellen, lass die Zungen von alleine reden und fessle sie bloß nicht. Das ist aber tatsächlich auch ein Manko des Buchs, weil man sich gerade bei diesen heiklen Themen, also wir diskutieren heute ja wieder sehr über die Verantwortung für den Kolonialismus und ich habe es angedeutet, dass eine, ja sagen wir mal, auch eine wirklich dunkle Geschichte der Wissenschaft, dieser Auseinandersetzung mit dem Begriff Rasse, also hier eine große Rolle spielt. Also zu solchen auch bis heute heiklen, schwierigen Themen hätte man sich schon eine Einordnung auch von heute aus von einem so kulturhistorisch bewanderten Autor wie Welsbacher gewünscht. Er hält sich da ganz raus, also seine Stimme als Autor, als Herausgeber fehlt in diesem Buch.
Aber versteht man denn trotzdem durch das Buch besser, warum wir eigentlich von Affen so fasziniert sind? Ja, bis heute, das Affenhaus im Zoo ist ja immer noch wahnsinnig voll, wenn man da mal hingeht.
Ja, das finde ich schon. Also das ist eben auf der anderen Seite wirklich auch eine große Qualität dieser facettenreichen Sammlung, ja, dass er bis ins Mittelalter eigentlich diese Faszination für den Affen zurückverfolgt. Der Affe ist ja eben nicht unbedingt so das wilde, nur das wilde Tier, was uns entgegenkommt, sondern es gibt da doch irgendwo, das wird immer wieder hier an diesen Beobachtungen, gerade dieses Zoogorillas Bobby auch deutlich, eine besondere Verbindung zu diesen Tieren, die uns so ähnlich sind. Und es scheint immer auch nochmal so ein... Ja, gerade dadurch, dass er als Individuum beschrieben wird, gerade dadurch, dass er als Zootier ja wiederum auch sich selbst verändert und so ein bisschen auf den Menschen zubewegt, da wird schon eine, ja, Tiere sehen dich an, also ein besonderes Verhältnis, auch nochmal verständlich, was für uns heute vielleicht auch interessant ist, weil wir uns ja gerade auch immer noch fragen, also wie viel fühlen Tiere, wie viel denken Tiere, wie sollten wir ethisch, juristisch mit Tieren umgehen. Also hier hat das Buch doch eine ganze Menge Stimmen zu bieten.
Frank Kaspar über Bobby, Requiem für einen Gorilla von Christian Welsbacher. Erschienen ist das Buch bei Mattes und Seitz und es kostet 24 Euro. Der Deutsche Buchpreis ist so effektiv auf dem Buchmarkt wie keine andere Auszeichnung. Wer ihn erhält, steht automatisch auf der Bestsellerliste und wird in zahlreiche Sprachen übersetzt. Aber es lohnt sich auch schon, in die gestaffelte Auswahl zu kommen, auf die Longlist oder noch besser auf die Shortlist, die gerade eben vom Börsenverein herausgegeben wurde. Und Wiebke Poromka ist jetzt bei mir hier, hat sich das schnell angeschaut. Das ist ja schon recht überraschend, was Sie da jetzt für 6 Kandidaten rausgesucht haben, oder?
Recht überraschend ist gut. Ich glaube, eins kann man wirklich festhalten, die Shortlist 2019 ist eine faustdicke Überraschung. Insofern auch ein bisschen eine konsequente Fortsetzung der Longlist, auf der ja auch schon Titel auftauchten, die man vielleicht nicht unbedingt im Blick haben konnte. Jetzt auf der Shortlist 3 Debüts und zwar von Autorinnen und Autoren, die jeweils 1990 oder sogar noch später geboren worden sind. Üblicherweise ist der Buchpreis ja ein Preis für den eher etablierte Autoren und Autoren nominiert werden oder ältere. Aber das ist jetzt ein Generationswechsel, der da markiert wird, den die Jury auch ausdrücklich in ihrer Jurybegründung festgehalten hat. Es gibt auch 2 etabliertere Autoren, das heißt also nicht alle Nominierungen sind überraschend, nämlich einmal Norbert Scheuer und dann Sascha Stanicic. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall heftige Diskussionen um diese Liste geben, was ich aber erstmal für einen Gewinn halte, weil wenn diskutiert wird, dann lenkt das auch immer Aufmerksamkeit auf die Literatur und das ist ja in jedem Fall gut. Man kann nur die Kollegen und Kolleginnen bitten, dass sie das so eine Diskussion dann nicht zum Selbstzweck werden lassen und auch nicht auf dem Rücken von Autoren oder Autorinnen austragen.
Aber dieser Generationswechsel, das hat auch der Jury-Sprecher Jörg Margenau, ich habe das schnell überflogen, in der Begründung der Jury gesagt, der ist ja nicht einfach so vollzogen worden, sondern er sagt ja, die schauen auch wirklich anders auf ihre Themen. Was sind denn das für Themen?
Es sind vor allen Dingen identitätspolitische Themen und das sind Themen, die dann auf eine sehr lustige Weise teilweise verhandelt werden, was man sich erstmal gar nicht so vorstellen kann. Zum Beispiel gibt es da eine junge österreichische Autorin, Raffaela Edelbauer, die wir sogar in der vergangenen Woche war die zu Gast in der Lesart. Und die macht erstmal was man vielleicht kennt aus der österreichischen Nachkriegsliteratur, nämlich die Frage, wie geht man mit dem Erbe des Nationalsozialismus um? Und die versetzt das in so ein ganz schräges Setting und nämlich in so ein Dorf, über das eine Gräfin wacht und dieses Dorf versinkt immer mehr in so einem Loch, was aber keinen so sonderlich zu wundern scheint. Also im Grunde eine Großmetapher dafür, dass wir Nachgeborenen eben davon noch eingeholt werden. Und ein anderer Roman, auch übrigens ein sehr witziger Roman, der Fragen des Alltagsrassismus behandelt und auch die Frage, wie hält man das eigentlich aus, in so einer neoliberalen Optimierungsspirale gefangen zu sein, Das ist der Stamm von Tonio Schachinger, heißt Nicht wie ihr. Ist erstaunlicherweise ein Roman, der aus der Sicht eines Fußballprofis geschrieben worden ist. Ich habe
Ihnen ja gefallen. Mir hat, als das, Fußballfan.
Mir hat das gefallen. Ich habe auch laut gelacht beim Lesen, weil das Tolle ist, dieser Ivo, österreichischer Nationalspieler, aber mit einem bosnischen Hintergrund, spielt beim FC Everton. Der erzählt das alles, diese eigentlich großen Fragen nach eben Alltagsrassismus, nach Neoliberalismus in so einem total lustigen Wiener Slang und sozusagen gibt ihm nicht eine Schwere, sondern eine Leichtigkeit. Und was ganz Ähnliches macht noch ein anderer Titel auf dieser Liste, nämlich von Jackie Thome, stammt der Brüder. Jackie Thome erzählt über zwei Brüder, die aber gar nicht voneinander wissen, die den gleichen Vater haben und die in der DDR aufwachsen mit dunkler Hautfarbe, jeweils allein mit ihren Müttern, weil dieser Vater eben ein Student aus dem Senegal gewesen ist. Und das Interessante ist, dass Fragen, eben die nach dem Rassismus, dem man ausgesetzt ist, zwar vorkommen, aber das ist nicht das Hauptthema dieses Romans, sondern das ist einfach ein Thema unter vielen. Jackie Thome zeigt damit, dass es eben auch eine Normalität im Umgang mit diesen Problemen geben kann. Und das finde ich gerade heute ganz wichtig, wenn man eben auf die Wahlergebnisse in Ostdeutschland guckt oder auch auf das Bild, was sich bei vielen Leuten über Ostdeutschland festsetzt, dann zeigt die so, nee, es kann auch anders sein, es kann auch einfach funktionieren.
Also eine richtig gesellschaftspolitische Shortlist, was sich ja schon auf der Longlist ein bisschen abgezeichnet hat und wo man offenbar von den Jüngeren auch mal was lernen kann.
Ja, kann man absolut. Trotzdem, das darf man vielleicht auch nicht vergessen, es fehlen mir auch ein paar Titel auf dieser Liste. Und zwar welche, die auch explizit politisch waren. Nora Bosson mit Schutzzone stand auf der Longlist. Die hätte ich wirklich als eine Kandidatin hier erwartet. Die erzählt über eine junge Frau, die für die Vereinten Nationen arbeitet und in den Krisenregionen dieser Welt arbeitet. Sehr klug, sehr reflektiert. Oder Katharina Polladian, die in ihrem Roman Hier sind Löwen über den Völkermord an den Armeniern erzählt. Also ein Thema, was ja lange Zeit verschwiegen und tabuisiert worden ist. Die hätte ich mir schon gewünscht, neben diesen Kandidaten, die jetzt hier vertreten sind.
Und haben Sie schon einen Tipp, wer es dann am 14. kriegt oder eine Idee irgendwie mal im Kaffeesatz gelesen?
Naja, ich glaube, ein heißer Kandidat ist natürlich Sascha Stanisic mit Herkunft. Der ist ja für diesen Roman auch schon viel gepriesen worden, stand sogar schon auf der Bestsellerliste. Sehr langweilig würde ich finden, wenn Norbert Scheuer den Preis kriegt. Das ist der einzig ältere Kandidat unter den 6 Nominierten. Winterbienen heißt sein Roman, spielt 1944 und erzählt so eine Art Berührungsgeschichte, also über die guten Menschen, die es auch im Nationalsozialismus gab. Aber ich bin ja Fußballfan und okay, liebe Pokalfinale, ja, wo sozusagen der Kleine dem Großen Bein stellt, großes Kino. Deswegen bin ich natürlich für Tonio Schachinger.
Wir sind gespannt. Auf jeden Fall wird es spannend, diesmal zu gucken. Und am 14. Oktober wissen wir es dann auch, wer im Frankfurter Römer den Deutschen Buchpreis in diesem Jahr erhält. Wiebke Poromka, vielen Dank.